kingdom's towers, reaching near and far. No force of hell can stop your beauty changing hearts. You made us for much more than this. The make the kingdom seen in us, fill us with the strength of love of Christ. We are your church, we are the home.
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Mit diesem Losungswort aus Hebräer 3,15 möchte ich Sie und dich und euch ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße auch ganz herzlich alle Mitglieder und Gäste, auch zu Hause an den Endgeräten. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht, auf dem Sofa, im Kaffee. Und folgt dem Gottesdienst. Haben wir Gäste unter uns hier live dabei? Mal Hand hoch. Ja, herzlich willkommen. Kommen Sie gerne wieder. Ja, wir wollen mit Gott reden und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diese Morgenstunde. Vielen Dank, dass du uns hier zusammengeführt hast. Live und auch medial. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest in dieser Stunde, wo wir Gemeinschaft haben mit dir, aber auch miteinander, wo wir auf dein Wort hören wollen, auf Musik, wo wir Gemeinschaft haben wollen, vielleicht auch über Chats und wo wir auf dich schauen wollen, gemeinsam. Und ich bitte dich, dass du uns dafür öffnest, auf das Thema heute des Dienen, dass du tief in unser Herz hineinschaust, hineinsprichst, auch hineinwirkst. Und ich bitte, dass dieser Gottesdienst gelingt zu deiner Ehre. Sei du jetzt mitten unter uns und segne uns. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und hören auf das nächste Lied. Thank you.
du willst, dass wir geborgen sind und halten dein Gebot, dass in Liebe wir einander tragen, helfen in der Not. Ohne dich können wir gar nichts tun, doch du hast uns erwählt, damit unser Leben dich verherrlicht in der Welt. Wenn wir fest
So, ein paar organisatorische Punkte. Einmal draußen steht noch der Karton mit den für die Stimmzettel, also für die Vorschlagswahl jetzt in der ersten Runde, wo die Gemeinde gebeten ist, aufgefordert ist, aus einer Liste Namen zusammenzuschreiben, die jeder für geeignet hätte und vorschlagen möchte. Diese Kiste ist heute das letzte Mal noch da. Also wer es noch nicht eingeworfen hat, den grünen Zettel, heute ist noch Gelegenheit. Danach wird die dann geschlossen und ausgezählt. Dann wäre eigentlich hier das Thema Kollekte. Draußen im Foyer ist so ein Körbchen. Ich hoffe, da raschelt es nachher und klimpert es nicht. Ansonsten wird hier im Abspann nach dem Gottesdienst ein QR-Code an die Wand gezeigt, den man mit dem Handy abfotografieren kann. Und da wird man in seinem Menü dann zu seinem eigenen Konto geleitet und kann dort eine großzügige Kollekte veranlassen. Also auch jeder Euro, also macht das bitte davon Gebrauch. Und wer das nun gar nicht schafft, der setzt sich vielleicht einmal im Monat hin und überweist einfach mal irgendwann einen Betrag statt Kollekte. Ich mache das auch ab und zu. Dann haben wir das Thema Aufnahmen. Wir hatten beim letzten Mal auch schon Aufnahmen und da war aber Leute nicht da. Und ich übergebe mal an Judith.
Genau, ich darf einmal den Armin nach vorne bitten. Du kannst schon mal kommen. Den Resa sehe ich jetzt. Ist der Resa heute auch da? Den sehe ich jetzt. Resa, bist du da? Ja, komm, gerne nach vorne. Super. Perfekt, dass das heute klappt. Genau, wir freuen uns immer, wenn unsere Gemeinschaft wächst, wenn Leute sagen, sie wollen Teil davon sein, wenn sie Mitglieder werden in unserer Gemeinde. Und das wollt ihr beide. Genau, geht einmal hier rüber. Wir haben euch beide schon in Gesprächen kennengelernt, ihr habt eure Geschichten erzählt, wie ihr nach Deutschland gekommen seid, wie ihr, was ihr mit Gott erlebt habt, wie ihr Jesus kennengelernt habt. Es waren ganz beeindruckende Geschichten, also und ganz tolle Menschen. Also lernt sie gerne näher kennen, fragt gerne nach. Und jetzt wollen wir euch heute offiziell aufnehmen. Und wir haben für euch beide Verse ausgesucht, die euch begleiten sollen, die wir euch wünschen. Einmal für Armin auf Psalm 121. Der Herr behütet dein Gehen und Kommen, von heute bis in alle Zukunft. Das wünschen wir dir, dass du das erlebst und dass es in deinem Leben wahr wird. Und für dich, Resa, haben wir einmal den Vers aus Kolosser 2, Vers 3. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und auch das wünschen wir, dass du das erlebst in deinem Leben. Und Stefan und ich wollen jetzt noch für euch beide beten. Vater, ich danke dir für Armin und Resa, dass sie ihren Weg hierhin gefunden haben, dass sie dich kennengelernt haben, dass sie hier in der Gemeinde etwas gefunden haben, wo sie Teil von sein möchten. Und du siehst alles, was sie beschäftigt mit ihrer Arbeit, mit ihrem Leben hier. Ich bitte dich, dass du sie in allen Herausforderungen begleitest, dass du ihnen Leute an die Seite stellst, die für sie da sind. Dass du sie segnest in ihren Beziehungen, bei all dem, was sie bewegt. Lass sie einfach spüren, dass du mit ihnen bist und dass du mitgehst.
Und ich möchte dich bitten, dass du die beiden, Armin und Resa, segnest, wenn sie hier in die Gemeinde einziehen, Mitglied werden, dass sie auch ankommen. dass sie Gemeinschaft finden, Anschluss finden und dass wir sie herzlich aufnehmen. Mach du uns einfach dafür das Herz groß und weit, dass wir sie ja, ansprechen, annehmen, begrüßen. Und ich bitte dich, dass du sie auch zum Segen setzt für die Gemeinde, dass sie in der Gemeinde wirken, ihre Gaben einbringen, mit die du ihnen gegeben hast, ihre Kompetenzen, dass die hier in der Gemeinde sichtbar werden und dass wir die Gemeinde auch damit weiterbauen können. Danke, dass du sie hergeführt hast und dass wir ja mit ihnen jetzt hier weiterziehen dürfen. Sei du mit uns allen. Amen.
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 Und wir haben noch zwei Kleinigkeiten für euch. Könnt ihr euch heute einmal mitgeben? Als willkommen in unserer Gemeinde. Herzlich willkommen, Armin. Und herzlich willkommen, Resa. Ihr dürft euch wieder setzen. Ihr könnt euch wieder setzen. Die Ansage noch für Anja. Ne?
Ja, eigentlich kannst du gleich hier bleiben, weil es geht noch um die Anmoderation oder Erinnerung nochmal von dem Thema Schutzraum. Da ist ja nächste Woche ein Seminar. Was gibt's denn da?
Genau. Wir haben eine Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde. Das ist ein Anliegen, dass die Kinder und Jugendliche sich darin entfalten können, dass sie Beziehungen führen können und natürlich auch, dass sie sicher sind. Und dazu gehört auch die Sicherheit und der Schutz vor Missbrauch und auch vor sexuellem Missbrauch. Und darum haben wir eine Beauftragte bei uns in der Gemeinde, die den sogenannten Schutzraum verantwortet, die sich eben um die Prävention dabei kümmert und zuständig ist. Das ist die Anja Osthoff. Und sie hat einen Referenten eingeladen zu einem Präventionsseminar. Das ist der Andreas Schlüter. Der ist Beauftragter dafür im Bund FEG und reist eben in den FEGs rum und bildet Leute weiter. Und wir werden an diesem, ist das Mittwoch oder Dienstag? Auf jeden Fall ist es der 23.02. um 19.30 Uhr ein Seminar haben, wo der Andi Schlüter kommt. Und da geht es eben um Prävention von sexuellem Missbrauch. Das ist insbesondere für Mitarbeitende aus der Kinder- und Jugendarbeit. Es sind aber noch Plätze frei, sodass auch andere, die Interesse daran haben, die sich darin weiterbilden wollen, die da sensibilisiert werden wollen, auch gerne kommen können. Wenn ihr kommen wollt, meldet euch bitte bei der Anja Osthoff an. Sie hat dazu E-Mails rumgeschrieben. Wenn ihr nicht wisst, wer sie ist, könnt ihr auch auf uns zukommen. Wir leiten das dann gerne weiter.
Dann habe ich noch auf dem Zettel noch einen weiteren Termin, Gemeinde im Gespräch. Am 1. März ist ein weiterer Termin, es gab ja schon einen Termin, einen Gemeinde im Gespräch-Termin zum Thema Wahlen und Gemeinde, Gemeindeleitung. Und da ist also gewünscht worden, ein Überlauftermin, also ein weiterer Termin, um da weiterzumachen. Also da an die, die letztes Mal dabei waren, aber auch an andere, die noch dazukommen wollen, eine herzliche Einladung. Ja, heute geht es auch wieder in der Predigt das Thema Wahlen und Gemeindeleitung aus verschiedensten Blickrichtungen, heute eben aus dem Blickrichtung des Dienens. Und dazu habe ich einen Text mitgebracht aus Matthäus 18, 1 bis 5. Zu derselben Stunde traten Jünger zu Jesus und fragten, wer ist der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr das Himmelreich nicht sehen. Wer sich nun selbst erniedrigt und wird wie das Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und ein Fürbittegebet halten und ich bitte dazu, dass wir so aufstehen. Jesus, wir blicken auf die Wahlen und ich bitte dich, dass du es gelingen lässt, dass wir darin deinen Willen erkennen und dass durch diese vielen Predigten, die dazu waren, wirklich an jeder weiß, worum es geht. Für die Gemeinde, aber vielleicht auch für sich selbst. Wir wollen auch über Dortmund hinausblicken und ja in die vielen Bilder hinein, die wir letzte Woche im Fernsehen gesehen haben. Die vielen Russen an der ukrainischen Grenze, die uns große Sorgen machen, aber auch die viele Hungersnot auf vielen Teilen der Welt und auf die Gewalt, die überall ist und Naturkatastrophen, ist es wirklich schrecklich. Und auch die Leute, die jetzt wieder auch in Deutschland hier in Sturmnächten gelitten haben, Herr, erbarm dich. Wir wollen uns aber auch nicht verschließen. Wir wollen auch an die denken, auch an Gemeinden, die davon betroffen sind, sowohl von Krieg als auch von Terror oder Naturkatastrophen. Herr, erbarm dich. Und alles, was man jetzt noch sagen könnte, möchte ich in die Worte zusammenfassen, die du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Nachzutragen wäre noch der andere Karton. Ist nicht Gemeindeleitungsfrei, sondern Briefmarkensammlung. Da haben Leute also Briefmarken zum Sammeln sich zusammengefunden und die werden dann an eine Behindertenwerkstatt geschickt, sozusagen tütenweise, und die lösen die ab und da kommt wohl irgendwie ein Erlös zusammen und das ist für einen guten Zweck. Und ich bitte alle, die zu Hause irgendwelche Briefmarken von ihren Briefen so rausreißen, ein Stück kann das Papier noch dran sein, bringt die mit und werft die alle ein. So, wir hören das nächste Lied.
Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein. Du weißt, wie oft wir mutlos sind, träumen wir die Zeit und sind nicht bereit, als Gesandte in die Welt zu gehen. Herr, der du deine Kraft verheißt, füll uns mit dem Geist, lass ihn neu durch unser Leben wehen. Herr, du gibst uns Hoffnung, uns Geist
Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das letzte Mal auf einem Kindergeburtstag wart? Und das nicht als Eltern oder als Aufpasser oder so, sondern als Kind, als Gast. Bei mir verschwimmen da die Erinnerungen ziemlich. Da gab es irgendwie immer viele Luftballons und Topfschlagen und Wasserschlachten. Und woran ich mich aber schon erinnere, ist, dass das Geburtstagskind oft eine Krone auf hatte. Das durfte dann auch immer den ganzen Tag bestimmen. Und das saß am Tisch, am Essenstisch, meistens am Kopf. Und dann gab es häufig eine Diskussion und ein großes Prozedere, wer neben diesem Geburtstagskind sitzen darf. Das durfte das Geburtstagskind dann auswählen und hatte dann große Macht und durfte dann entscheiden, du und du, ihr dürft neben mir sitzen. Und wenn man da auserwählt war, dann war das was ganz Besonderes. Dann wusste man, oh, man sitzt direkt neben der Person, die den ganzen Tag bestimmen darf, was gespielt wird. Und darum waren diese Plätze ganz heiß begehrt. Dass so Sitzplätze eine Rolle spielen, das ist ja jetzt nicht nur in der Kinderwelt so. Sitzordnungen gibt es auch woanders und die haben auch woanders häufig eine Bedeutung. Ob es jetzt auf Feiern ist oder bei irgendwelchen Meetings, neben den Hauptpersonen zu sitzen, das ist etwas Besonderes. Man wird aufgewertet, man ist sichtbar, man kommt schneller mit den wichtigen Personen ins Gespräch und man erhält auch so ein Stück Einfluss auf diese Personen. Und das kann ja ganz schön wichtig werden, wenn es nicht nur darum geht, ob man jetzt Topfschlagen spielen soll oder nicht. Und so ist das wenig verwunderlich, dass Sitzordnungen auch schon in der Bibel ein Thema sind. Im Markus-Evangelium lesen wir von zwei Jüngern, die mit Jesus unterwegs sind. Zwei Brüder, Johannes und Jakobus. Und von den beiden wird berichtet, dass sie sich an Jesus wenden mit einer Bitte. Nämlich sagen sie zu ihm: Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten und den einen an deiner linken Seite. Und aus dieser Bitte spinnt sich dann eine Diskussion zwischen den beiden und zwischen Jesus, und das bekommen die anderen Jünger mit. Und hier steigen wir einmal in den Text ein. Ich lese Markus 10, die Verse 41 bis 45. Die übrigen 10 Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Es herrscht keine so gute Stimmung zwischen den Jüngern. Sie haben mitbekommen, was Jakobus und Johannes Jesus gefragt haben, und sie ärgern sich auch darüber. Vielleicht, weil sie es dreist fanden, das zu fragen. Vielleicht fanden sie es auch lächerlich, dass es gerade Johannes und Jakobus sein sollten und nicht Petrus oder so. Vielleicht auch, weil sie sich geärgert haben, dass sie nicht zuerst darauf gekommen sind und sich gedacht haben, ah, eigentlich würde ich ja auch gerne neben Jesus sitzen. Jesus reagiert dann auf diese Situation. Er bemerkt die Stimmung der Jünger. Er sieht, dass sie etwas beschäftigt, dass sie verärgert sind. Und dann ruft er sie alle zusammen, um mit ihnen zu reden und ihnen anhand dieser Situation etwas Größeres deutlich zu machen. Und zwar beschreibt Jesus dann zwei unterschiedliche Denkweisen, zwei Arten zu handeln und auch zu leben. Und diese Denkweisen beschreibt er als gegensätzlich. Von der einen sollen sich die Jünger abwenden und der anderen sollen sie sich jetzt zuwenden. Mit der ersten Denkweise knüpft Jesus an das Wissen der Jünger an. Er sagt: Ihr wisst, dass Herrscher über die Völker sich als Herren aufführen und die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Das ist das, was die Jünger bisher kennen, was ihnen in ihrer Welt begegnet und was sie vielleicht auch ein Stück weit für normal halten. Und die Denkweise, die dahinter steckt, ist eine, die an Macht ausgerichtet ist. Jesus beschreibt, wie die Mächtigen der Welt sich verhalten. Sie führen sich wie Herren auf, als Herren der Welt, als Herren der Völker, als Herren der Menschen, als würde ihnen all das gehören. Sie nutzen ihre Position für ihre eigenen Interessen, sie schauen auf andere herab und sie lassen sie ordentlich ihre Macht spüren. Sie spielen die aus und benutzen sie für ihre Zwecke. Herrscher sein, groß sein, lohnt sich in dieser Denkweise, weil Macht über andere bedeutet, dass man sich selbst durchsetzen kann. Weil man, wenn man ganz oben steht, sich dienen lassen kann. Und diese Erfahrung scheinen die Jünger mit Herrschaft in ihrer Umgebung gemacht zu haben. Wenn wir da heute an Herrscherinnen und Herrscher denken, passiert das ja oft genug noch genauso. Ich glaube, da muss man jetzt gar nicht lange nachdenken, was in den letzten Jahren so an grotesken Beispielen für Herrschsucht und Machtmissbrauch in der Weltgeschichte passiert ist. Wenn der Führer eines Landes in Krisensituationen mehr Zeit auf dem Golfplatz als im Krisenstab oder bei den Menschen verbringt, dann ist das ein Beispiel dafür, für einen Herrscher, der sich als Herr aufführt, andere seine Macht spüren lässt und vor allen Dingen dabei an sich selbst denkt. Aber dieses Denken ist jetzt natürlich nicht nur auf politische Herrschaft beschränkt. Das Streben nach Macht, nach Herrschaft, nach Größe, das Streben eben nach oben, das ist in unserem Denken tief verankert. Nicht umsonst spricht man ja davon, dass man es ganz bis nach oben geschafft hat. Und das ist etwas Positives. Und nicht umsonst sagt man, man klettert die Karriereleiter hoch. Nicht selten sind ja auch Firmengebäude so strukturiert, dass die Chefs in der oberen Etage sitzen, sodass sie im wahrsten Sinne des Wortes auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter runterschauen können. Und nicht immer natürlich, aber oft genug wird das von ihnen auch ausgenutzt. Und nicht nur in der Arbeitswelt begegnet uns das, sondern das kann auch unsere Beziehungen prägen. In unseren Beziehungen, in unserem Privatleben gibt es vielleicht nicht unbedingt Positionen, zu denen man sich hocharbeiten kann. Aber es ist doch so verlockend, aus Beziehungen auch einen Machtkampf zu machen. Das kann zwischen Eltern und Kindern passieren, wenn zum Beispiel Eltern an ihren Kindern ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Vorstellungen versuchen zu verwirklichen und dabei nicht auf das Kind hören. Oder auch in einer Freundschaft oder Partnerschaft kann das passieren, dass sie zu so einem Machtkampf wird, dass beide oder auch nur einer von beiden daraus aus sind, nur die eigenen Interessen durchzusetzen, den anderen zu kontrollieren, die andere zu manipulieren. Und gerade so Privatbeziehungen sind da so verlockend, weil man Macht über den anderen relativ schnell bekommt. Man kennt die andere Person so gut. Man kennt ihre Schwächen, man kennt die Punkte, die Knöpfe, die man drücken muss, um sie zu beherrschen. Und dann kann es schnell um die Frage gehen, wie schafft man es, über dem anderen zu stehen. Ich kenne das durchaus auch von mir selbst. Ich kann mich an Diskussionen erinnern, bei denen es mir letztlich eigentlich nur darum ging, zu gewinnen. Ich hatte im Laufe der Diskussion schon gemerkt, dass ich nicht wirklich im Recht lag oder dass wir beide irgendwie legitime Positionen hatten. Und trotzdem habe ich das nicht eingestanden und einfach stur weiter diskutiert. Und ich kann gut diskutieren. Ich finde immer noch ein Argument. Aber da ging es eben nicht mehr um Argumente, sondern es war zu einem Machtkampf geworden. Wer gewinnt? Wer hat am Ende die Oberhand? Ich habe meine Fähigkeit zu diskutieren und vielleicht auch mein Wissen über die andere Person ausgenutzt für meine eigenen Interessen. Mein Gefühl der Überlegenheit, meine Rechthaberei, meinen eigenen Willen. Und das hat der Beziehung auch geschadet. So etwas schafft Frust beim anderen und das verletzt auch Vertrauen. Dieses Drehen um sich selbst, der Kampf nur für die eigenen Interessen und das Ausnutzen von der Macht, die man hat, ob jetzt im Kleinen oder im Großen, das schadet uns und das schadet auch anderen. Und diese Denkweise kritisiert Jesus und er zeigt den Jüngern, wie es stattdessen sein soll. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Jesus stellt hier das Denken der Jünger und ja auch unser Denken komplett auf den Kopf. Im bisherigen Denken sind diejenigen groß, die Macht über andere haben, weil sie dann ihren Willen durchsetzen können und sich dann dienen lassen können. Und hier ermahnt Jesus die Jünger und kritisiert das Denken, das sich nach Macht ausstreckt, das danach fragt, wie man am besten an die einflussreichste Position kommt. Jesus sagt, nicht bei euch, nicht hier bei uns, in unserer Gemeinschaft, nicht bei mir, nicht bei Gott, weil es im Reich Gottes um etwas anderes geht. Hier bedeutet Größe zu dienen, klein zu werden wie das Kind, was wir vorhin in der Lesung gehört haben. Hier geht es eben nicht um euch, um die Jünger, um eure eigenen Interessen, sondern es soll euch um den anderen gehen, um eure Mitmenschen. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Jünger gar nicht so leicht war zu hören, weil das ja auch keine leichte Forderung ist. Und ich finde das auch heute nicht einfach zu hören, zum Dienen an anderen aufgefordert zu werden. Weil mir geht es so und vielleicht geht es euch auch so, ich habe mit diesem Wort nicht nur positive Verknüpfungen. Ich muss dabei auch an Selbstaufgabe denken und zwar im schlimmsten Sinne, daran immer die eigenen Bedürfnisse zurückstecken zu müssen, sich abrackern zu müssen, dabei selbst zu kurz zu kommen, darüber nicht klagen zu dürfen, sich zu verausgaben und dafür gefeiert zu werden, immer zu geben und niemals zu bekommen. Vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht hast du auch schon schmerzhafte Erfahrungen damit gemacht, dass Dienen einseitig von dir verlangt wurde, dass du über deine Grenzen gegangen bist und dich dabei auch noch heilig fühlen solltest, weil es ja deine christliche Pflicht ist. Es ist wichtig, dass wir Dienen nicht als etwas verstehen, was uns kaputt machen soll. Dann läuft da etwas falsch. Jesus fordert uns hier nicht auf, uns missbrauchen zu lassen, sondern er kritisiert gerade diejenigen, die missbräuchlich handeln, indem sie nämlich ihre Position ausnutzen. Jesus kritisiert nicht, für sich einzustehen oder die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu kommunizieren, sondern er kritisiert ein Denken, in dem Macht und in dem Einfluss nur angestrebt werden und nur dafür genutzt werden, um die eigenen Interessen durchzusetzen und das notfalls auch auf Kosten anderer. Er kritisiert Jakobus und Johannes, weil sie in Position kommen wollen, um ihrer selbst willen, vielleicht weil sie ansehen wollen, weil sie Ruhm wollen, weil sie Einfluss wollen. Und darum ermahnt er sie und sagt, wenn ihr groß sein wollt, wenn ihr in eine wichtige Position wollt und wenn ihr Einfluss haben wollt, dann darf es euch dabei nicht um euch selbst gehen, sondern dann schaut weg von euch selbst, wendet euch euren Mitmenschen zu und fragt, was ihr für sie tun könnt. Wer unter euch der Erste sein will, der soll zum Dienst an allen bereit sein. So wie Jesus es getan hat. Jesus ist nicht als großer Machthaber aufgetreten, der Menschen um sich sammelt, um sie zu beherrschen. Er ist schon stark aufgetreten. Er hat schon auch klare Ansagen gemacht. Er hat sich von den Mächtigen nicht immer rumschubsen lassen. Auch das muss man ja wahrnehmen. Das heißt eben nicht, alles mit sich machen zu lassen. Aber Jesus war den Menschen zugewandt. Er ist zu ihnen hingegangen. Er hat ihnen zugehört, er hat ihnen geholfen, er hat sie geheilt. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, damals ein Zeichen dafür, dass er ihr Diener ist. Jesus ist nicht gekommen, um Diener zu sammeln, nicht um Menschen zu kontrollieren, zu manipulieren oder für seine Zwecke zu vereinnahmen, sondern um ihnen zu dienen, und zwar aus Liebe. Und am deutlichsten wird das am Kreuz, wo Jesus sich selbst ganz hingibt. Ein Gott, der sich klein macht, der sich hingibt für die Menschen, für andere. Das ist die höchste Form vom Dienen. Darin soll Jesus uns ein Vorbild sein. Und das ist eine ganz schön große Aufgabe. Denn Jesus ist ja auch ein krasses Vorbild. So groß, so krass, dass es auch einschüchtern oder sogar resignieren lassen kann. Aber wir müssen und auch wir können vielleicht auch gar nicht direkt so werden wie Jesus. Denn dieses Umdenken, was da von uns verlangt wird, das ist ja nicht nur so eine kleine Justierung, die wir da vornehmen müssen, sondern ist ein ganz grundsätzliches Umdenken. Eine Umkehr, eine völlig neue Sicht auf uns, auf unsere Beziehungen, auf die Welt. Und das ist ja gar nicht so leicht, weil dieser Drang nach Macht und dieser Drang auch nach Einfluss, nach Gewinnen, nach oben kommen, irgendwo in jedem von uns steckt. Früher oder später steht man in der Versuchung, auf Kosten von anderen für sich selbst zu kämpfen und die Mitmenschen aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, dass wir uns langsam verändern und verändern lassen dürfen. Dass wir immer wieder neu dazulernen, immer wieder auch Scheiter und Schräg zurückmachen und es dann nochmal probieren dürfen. Und vielleicht fangen wir da erstmal im Kleinen an. Ein erster Schritt könnte sein, dass wir uns fragen, wo haben wir denn überhaupt Macht? Wo haben wir Einfluss? Und wo nutzen wir die vielleicht aus? Wo kämpfen wir um unseretwillen um Macht? Wo bist du versucht, dich auf Kosten anderer durchzusetzen? Wo übergehst du oder wo übersiehst du vielleicht auch andere? Und wo fällt es dir schwer, dich deinen Mitmenschen zuzuwenden? Und warum fällt es dir schwer? Darüber nachzudenken, das ist schon mal so ein erster wichtiger Schritt, weil daraus so eine Selbsterkenntnis wachsen kann. Und ich glaube, aus Selbsterkenntnis kann auch Schulderkenntnis und Bekenntnis werden. Vielleicht erkennen wir, wo wir Menschen geschadet haben, wo wir uns selbst auch geschadet haben. Und dann wird ein zweiter Schritt wichtig, nämlich damit zu Jesus zu kommen, der unsere Versuchungen kennt, der weiß, woher sie kommen, warum wir handeln, wie wir handeln, warum wir an manchen Stellen so zu kämpfen haben und der uns diese Schuld, diese Zwänge, diesen Druck und diese Last immer wieder neu abnimmt, der uns immer wieder befreit, uns immer wieder ausrichtet und uns immer wieder auch neu mit seiner Liebe füllt. Und ich glaube, dass das so ein Knackpunkt ist, die Liebe. Wenn wir uns in allem Scheitern, in allem Frust und auch in allen Bedürfnissen von Jesus geliebt und angenommen und auch versorgt erleben, dann kann uns das so eine innere Sicherheit geben. Ein Frieden und auch eine Freiheit, die es uns dann wiederum ermöglicht, uns anderen zuzuwenden, von uns selbst wegzuschauen. Dienen heißt letztendlich, sich so sehr geliebt zu wissen, dass man frei wird, sich anderen zuzuwenden. So dass Dienst eben nicht zu etwas wird, wo wir zu kurz kommen, wo wir daran leiden, sondern zu etwas Freiem und auch zu etwas Befreiendem. Weil ich glaube, dass auch nur so echte Gemeinschaft und Begegnung funktioniert, wenn Menschen statt nur auf sich selbst zu blicken, sich anderen zuwenden und füreinander da sind. Dann habe ich die Hoffnung, dass sie darin neue Verbundenheit erleben und am Ende vielleicht sogar davon bereichert werden. Sowohl vom Dienst, den anderen an ihnen tun, als auch von ihrem eigenen Dienst. Bereit sein, anderen zu dienen, das ist dieser Anspruch, den Jesus an uns stellt. Besonders eben da, wo wir Macht und Einfluss haben. Und da ist niemand ausgenommen, denn jede Person hat eine gewisse Macht, einen gewissen Einfluss in ihrem Leben, aber ich glaube auch bei uns in der Gemeinde. Du hast Einfluss und Macht in dieser Gemeinde. Darin, wie du über andere redest, wie du mit anderen redest, wie du auftrittst, welchen Meinungen du stark machst, wem du viel Raum zugestehst, mit wem du dich vielleicht gut zu stellen versuchst, wie du mit deiner Zeit umgehst, mit deinem Geld umgehst. In all dem steckt ein Stück Einfluss und ein Stück Macht. Und in all dem sind du und ich dazu gerufen, uns in den Dienst des anderen zu stellen. Den Blick von uns selbst hochzuheben und offen zu sein für die Mitmenschen, für die Bedürfnisse und auch die Interessen anderer. Das gilt für uns alle. Und das gilt besonders für Menschen, die in Leitungspositionen kommen und die dadurch Macht und Einfluss nochmal auch zugestanden bekommen von anderen. Ob das jetzt einzelne Gruppenleiterinnen und Leiter sind, wir Pastorinnen und Pastoren oder eben die Gemeindeleitung. Hier gilt in besonderem Maße dieser Maßstab, sich nicht selbst groß machen zu wollen, sondern sich in den Dienst Gottes zu stellen und auch der Mitmenschen. Und das heißt, sich nicht selbst darstellen zu wollen. Eine Aufgabe nicht nur zu übernehmen, um gesehen zu werden oder um anderen ihren Einfluss zu nehmen, um anderen sagen zu können, was sie zu tun haben und die eigenen Vorstellungen in der Gemeinde durchzudrücken. Das sind keine guten Motivationen für Leitung, egal in welcher Position. Vermutlich ist ja kein Mensch völlig frei von solchen Gedanken, aber letztlich geht es um diese eine Grundmotivation und auch darum, wovon wir uns letztendlich bestimmen lassen. Und darum auch, weil niemand völlig frei davon ist, ist es gut und wichtig, dass bei uns in der Gemeinde, der Gemeinschaft im Ganzen, nämlich der Mitgliederversammlung, große Entscheidungsmacht zugesprochen ist. Und dass unsere Leitung, gerade auch unsere Gemeindeleitung, aus einer Gruppe von Menschen besteht. Weil so sichergestellt ist, dass nicht zu viel Macht an einer Person gebunden ist. Durch Leitung im Team wird Kritik möglich, Korrektur, ein Austausch verschiedener Meinungen und Diskussionen. Dadurch werden Gespräche nötig, Kompromisse werden nötig. All das beugt dem missbräuchlichen Umgang von Macht und Einfluss vor. Und es hilft, dem Anspruch von Leiterinnen und Leitern, Dienerinnen und Diener zu sein, gerecht zu werden. Wenn wir immer mehr nach diesem Anspruch leben, immer mehr nach diesem Maßstab des liebevollen Dienstes, dann wird das dem Einzelnen zugute kommen, aber auch der Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der Menschen an die Macht kommen, die nur für sich selbst kämpfen, die wird Menschen ausbeuten, wird sie verletzen und hoffentlich letztendlich abstoßen. Aber eine Gemeinschaft, in der Menschen in Positionen kommen und Einfluss nehmen, die ihren Menschen zugewandt sind, die sich für die Gemeinschaft im Ganzen einsetzen, die Gutes für die anderen wollen, die zuhören und die offen sind, die wird, so hoffe ich, einladend sein. Die wird anziehend sein, die wird freundlich und die wird liebevoll sein. Und das heißt nicht, dass es nicht auch mal unbeliebte Entscheidungen gibt oder auch mal schwierige Gespräche, aber es wird spürbar sein, ob die aus eigenem Interesse oder aus echtem Interesse am anderen geschehen. Und jede und jeder von uns kann daran mitarbeiten, dass unsere Gemeinde zu so einem Ort wird, zu einer solchen einladenden und liebevollen Gemeinschaft, in der sich Menschen einander zuwenden, sich gegenseitig zuhören, in der viele unterschiedliche Bedürfnisse zur Sprache kommen, wahrgenommen werden und dann darüber geredet wird, wie man gemeinsam einen guten Weg findet. Ich möchte schließen mit einem Vers aus Galater 5, der das nochmal ganz gut zusammenfasst. Dient einander in Liebe, denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Und ich will noch ergänzen, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Amen.
Wir singen jetzt ein Lied, das heißt Run to the Father. Das mag ich sehr gerne, weil es für mich eine
Annahme ausdrückt von Jesus gegenüber uns, die man vielleicht gar nicht sich selbst oder anderen Menschen entgegenbringen kann oder es einem sehr schwer fällt. Dass man aber immer, immer wieder zu ihm kommen kann und er mit offenen Armen dasteht, uns zuhört, egal mit was wir da kommen, finde ich manchmal unfassbar, dass er sich nicht erhebt als Herrscher, sondern ein Diener für uns wird. Ich lade euch jetzt ein, während der nächsten drei Lieder zu ihm zu kommen. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I'm laying it down, and know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Whoa, whoa, whoa. You saw my condition, had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. I don't have a context for that kind of love. Don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. My soul needs a friend, so I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, the reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again and again. Altar des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des des Lichts. Du änderst dich nicht, bist immer derselbe. Vater des Lichts, du änderst dich nicht, bist immer derselbe. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts. Vater des Lichts. Thank you.
Ja, wir nähern uns zum Ende dieses schönen Gottesdienstes und dieser wichtigen Predigt. Vielen Dank, Judith. Ich möchte noch mal einladen, auch die, die zu Hause an den Endgeräten hier mit dabei waren, kommt doch mal mit. Kommt wieder her oder kommt überhaupt mal her. Ja, man muss durch den Regen fahren. Ja, man muss hier eine Maske aufhaben. Ja, aber viele, die wirklich dann noch hier sind, sagen, Mensch, es war es wert, es war toll. Also da mal eine große Einladung, hier mal live dabei sein. Ich möchte noch mal erinnern an die Kollekte draußen im Foyer, das Körbchen und der QR-Code hier hinter mir an der Wand. Und ich bitte jetzt Judith noch mal hier nach oben, dass sie uns unter den Segen stellt. Danke.
Steht dazu gerne auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Habt einen schönen Sonntag.